Herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sind Julia und Heinz und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Fairness.
Weil es ein wichtiges Thema ist, weil es mir häufig in meiner Coaching-Praxis begegnet und weil es ein psychologisch sehr interessantes Phänomen ist, insofern, weil kleine Verletzungen, sogenannte Verletzungen oder empfundene Verletzungen, massive Wirkungen auf unser rationales Denken zeitigen. Und das halten wir für so wichtig, dass wir glauben, das müsste eigentlich jeder mal wissen, der im sozialen Kontext unterwegs ist.
Ja, und wir besprechen, was du tun kannst, wenn du dich unfair behandelt fühlst.
Genau.
Ja, hallo Heinz.
Hallo Julia.
Wir sitzen wieder zusammen und ich freue mich sehr, heute eine neue Folge. Und wollen wir heute über das Thema Fairness sprechen?
Oh ja.
Ich steige gleich mal so ein.
Ja, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Thema.
Ja.
Weil es viele Menschen beschäftigt. Ja. Und wenn unsere Hörer jetzt mal drüber nachdenken, welche Situationen sind ihnen denn im Gehirn geblieben? Worüber denken sie nach? Worüber grübeln sie, wenn es mit anderen Menschen zu tun hat? Dann sind das meistens Situationen, die wir in irgendeiner Art und Weise als unfair erlebt haben. Die bohren sich in das Gehirn und dann denkst du drüber nach und grübelst und überlegst und was könntest du denn deinem Feind alles antun, was willst du ihm an den Hals wünschen, wie hättest du reagieren sollen, warum hat er oder sie das so gemacht. Und diese Situationen haben zum ganz großen Teil mit Fairness zu tun, genauer mit dem Empfinden, nicht fair behandelt worden zu sein.
Ja, super spannend. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Und vielleicht können wir das ja auch einfließen lassen. Und zwar, als ich auch nochmal über das Thema Fairness gerade nachgedacht habe, ist mir in Erinnerung geblieben, und zwar folgendes Thema. Ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, das hatte das Thema Fairness in den Unternehmenswerten.
Oh.
Ja, das fand ich sehr, sehr gut.
Die Idee ist gut.
Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe mich mit Leuten darüber unterhalten, wie sie denn diesen Wert Fairness finden. Und weil ich das irgendwie spannend fand. Und dabei ist mir aufgefallen, dass viele unterschiedliche Dinge unter Fairness meinten. Mhm. Und vielleicht könnten wir das ja auch in unser Gespräch einbeziehen lassen. Was ist denn eigentlich Fairness? Denn da habe ich sehr unterschiedliche Definitionen gehört.
Naja, gut. Also Fairness ist natürlich zunächst mal das, was ich als Fairness empfinde. Mhm. Also es steht nicht im Lexikon, also es steht natürlich auch was. Oder wenn man das googelt, findet man sicher sehr viele Definitionen, die aber nicht so wichtig sind wie das subjektive Empfinden.
Yeah.
Und das subjektive Empfinden meldet eine Störung, weil die Erwartungen, die ich meistens im sozialen Kontext an meine Umwelt oder an meinen Kollegen, meine Kolleginnen habe, nicht so erfüllt worden sind, wie ich das für richtig halte. Und das heißt, die Messlatte ist, das ist ein sehr spannendes Thema, die Messlatte ist einerseits subjektiv bestimmt, andererseits kann man generell sagen, dass Abweichungen von subjektiven Standards als extrem stark empfunden werden. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schwierig zu erklärendes Thema. Ich sag mal gleich, wer der Mörder ist. Also im Krimi darf man das ja erst zum Schluss sagen, aber ich sag's mal gleich. Man kann sagen, das rationale Denken schaltet bei erlebter Fairness-Verletzung ab. Wir können nicht mehr vernünftig denken.
Ja.
Und ich möchte das mal an einem Beispiel veranschaulichen. Wir hatten mal ein ähnliches Beispiel, aber ich gehe jetzt mal genau in die experimentelle Psychologie, die sich mit Fairness-Fragen direkt auseinandersetzt.
Ja, und vielleicht noch als Zwischensatz, das ist ja auch, warum, wie du eingeleitet hast, und solche Situationen wahrscheinlich so stark in Erinnerung bleiben,
ne?
Weil das Gehirn da nicht mehr rational denken kann.
Weil das Gehirn nicht mehr rational denkt und weil wir keine Lösung gefunden haben.
Okay.
Also Stress entsteht ja immer dann, wenn das Denken keine Lösung findet. Ja, das also das hatten wir. Ich weiß, ja, ja, bei der, wir hatten ja mal in einem Podcast die Frau Wagner zitiert. Ja, und das ist einfach für mich eine sehr geniale Definition. Und da findet das Lösen, das Denken nämlich keine Lösung, weil es ja schon geschehen ist und weil die Situation schon vorbei ist. Und ich kann jetzt noch überlegen, was kann ich noch alles tun. Aber das bleibt dann oft als erlittene Ungerechtigkeit im Gehirn haften. Und die experimentelle Psychologie hat folgendes Standardexperiment, was auch Economy Class Experiment genannt wird von einem Autor. Also stell dir mal so eine Economy Class Sitzreihe vor und so einen 10-Stunden-Flug und da quetschen sich die drei, die da nebeneinander sitzen, eben in diese Reihe. Und der mittlere, der in der Mitte sitzt, dem wird's super langweilig und wir lassen den jetzt mal ein Amerikaner sein. Und der sagt, hey, also I'm bored stiff, mir ist es total langweilig, ich spiele mal mit euch ein Spiel. Ich habe hier $5,000 in der Tasche und ich verteile die jetzt unter euch.
Und zwar zwischen dem linken und dem rechten.
Zwischen dem linken und dem rechten, so wie ich das möchte. Und wenn ihr den Deal annehmt, dann gehört die Kohle euch. Und wenn ihr den Deal nicht annehmt, dann kriegt keiner was. Ja. Das ist die Geschichte. Also Deal annehmen heißt, die Aufteilung wird akzeptiert. Deal nicht annehmen heißt, keiner bekommt was. Und jetzt kann man mit diesen Zahlen experimentieren. Also sagt er zum Beispiel, du rechts am Fenster, du kriegst $4,900 und du links, du kriegst $100.
Und wer kann entscheiden? Der Linke?
Prinzipiell ja. Beide. Okay. Wobei es trivial ist, weil der am Fenster sagt wahrscheinlich ja. Entscheidend ist, ob der $100-Mann oder die $100-Frau diesen Deal annehmen würde oder nicht.
Ach so, und beide müssen es annehmen. Okay.
Ja, genau. Ja, genau. Richtig.
Ja, dann tippe ich, dass der $100 bekommt, es nicht annimmt.
Ja, hast du noch einen Tipp zu wie viel Prozent, wenn man das Experiment wiederholt?
Ja, wahrscheinlich relativ hoch. Also wahrscheinlich müsste es ungefähr 60-40 verteilt sein. Also wirklich nur geschätzt, ohne das Experiment noch mehr sogar.
Mehr. Und das ist genau der Befund. Ah, ja. Also wir haben meistens über 90% der Leute, die dann Nein sagen.
Ach ja, das heißt, das heißt, die Leute gehen, also um das einfach mal zusammenzufassen, die Leute sagen lieber, ich habe gar nichts, bevor ich weniger habe als der andere.
Genau, das ist der Punkt. Und damit hast du Fairness sehr genau definiert. Also alles, was wir so empfinden, kann man unter Fairness fassen.
Das ist ja total interessant, weil subjektiv gesehen, oder anders gesagt, objektiv gesehen wäre die Situation von beiden besser. Aber subjektiv gesehen empfinden es dann die Menschen nicht so. Ne?
Also wenn du mal das Fairness-Thema aus diesem Experiment rausnimmst, also subtrahieren wir das mal. Das könnte man nämlich machen. Dann würde Folgendes eintreten, dass der Linke, also der am Gang sitzt, bekommt $100 geschenkt. Punkt. Würde die annehmen oder nicht? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. So, aber in dem Moment, wo der andere dazukommt, der Dödel, der plötzlich mehr kriegt, schaltet mein Gehirn ab und diesen eigentlichen Deal, ich kriege $100 geschenkt oder nicht, den nehme ich gar nicht mehr wahr.
Aber das ist so wichtig, finde ich, zu wissen, wie Menschen Fairness empfinden. Also anhand zum Beispiel von diesem Experiment jetzt gerade beschrieben, denn ich finde, Fairness ist ja auch ein ganz wichtiges Thema bei Führungskräften. Ja? Also wenn ich mit meinen Mitarbeitern umgehe oder meine Mitarbeiter führe, wie gehe ich denn fair mit meinen Mitarbeitern um? Und da erzähle ich dir einfach mal so ein bisschen noch aus diesem Beispiel, was ich zu Beginn angedeutet habe, dass ich mich mit vielen Menschen über Fairness unterhalten habe und die meisten davon waren Führungskräfte. Und es gab eigentlich so zwei Wege, wie diese Menschen geantwortet haben. Und zwar die häufigste Antwort, also sehr subjektiv, war kein Experiment, das, was ich erlebt habe, war, dass viele gesagt haben, ich gehe mit allen Mitarbeitern gleich um. Ja, also erstmal nachvollziehbar. So, die zweite Variante war oft, dass Menschen gesagt haben, aber viel weniger häufig als die erste Variante, ich gehe mit meinen Mitarbeitern individuell nach ihren Bedürfnissen oder individuell nach der Situation um. Also doch so ein bisschen unterschiedlich. Und dann hatte ich mich mit einer Professorin mal unterhalten, wie ist es denn, wann empfinden Mitarbeiter die Führungskräfte als fair? Und sie sagte, wenn Mitarbeiter individuell behandelt werden, also je nach Situation oder Lage, aber das sehr transparent und nachvollziehbar für andere gemacht ist. Mhm. Das heißt, also ich mache mal ein Beispiel, ein Mitarbeiter kriegt zum Beispiel eine Bonuszahlung, die Führungskraft kann das machen, also dass sie sozusagen einem der Mitarbeiter einen Bonus auszahlt, aber das muss sehr transparent und nachvollziehbar gemacht sein. Das heißt, die anderen Mitarbeiter müssen oder können davon erfahren und das muss auch begründet sein, warum. Ist das, hast du damit Erfahrung?
Ja, da bin ich schon dabei. Also die Idee, dass Gleichheit, Fairness gewährleistet, die muss man schon nochmal hinterfragen. Ja. Also jeder kriegt jetzt im Büro eine Heizungstemperatur von 20 Grad. Mhm. So, da sagen die einen, es ist mir zu warm und die anderen sagen, es ist zu kalt. So, also das geht ganz schnell, weil wir das unterschiedlich empfinden. Mhm. Gleichheit ist immer auch dann ein ganz schwieriges Prinzip, wenn du als Führungskraft sehr, sehr deutliche Leistungsunterschiede feststellst oder Investitionsbereitschaften. Also da dann das Gleichheitsprinzip anzusetzen, hieß ja, dem Hochleister was wegnehmen. Und dem Niedrigleister was geben, so aufgrund des Gleichheitsprinzips. Und deswegen, und das wäre jetzt vielleicht sogar noch mal eine philosophische Podcast-Folge, weil da steht natürlich das Thema Gerechtigkeit drüber. Mhm. Also Fairness ist ja sozusagen ein Kind der Gerechtigkeitsideen.
Wie unterscheiden sich die beiden Themen?
Gerechtigkeit ist das gewaltige, größere Überschriftsthema über alle Verteilungsprozesse, die wir in Gesellschaften haben oder erleben. So. Und es geht natürlich in die philosophischen, ethischen Themen rein, es geht aber auch in die juristische Frage, weil von der Jurisprudenz erwarten wir ja auch, dass sie für Gerechtigkeit sorgt oder zumindest mal für Rechtssicherheit. Aber was für diesen Podcast vielleicht die wichtigste Erkenntnis sein könnte, ist, dass bei minimalen Abweichungen von meinem Fairness-Empfinden das Gehirn abschaltet. Und da sind diese $100 eine ganz gute Metapher. Weil der Homo economicus, so wie denn die Wirtschaft bezeichnet, das Wirtschaftsmodell, das gängige Wirtschaftsmodell, es gibt auch andere, gehen davon aus, dass die Subjekte oder die Akteure, die in Wirtschaftsprozessen involviert sind, vernünftige, rationale Entscheidungen treffen. Und eine dieser Entscheidungsgrundlagen in der Ökonomie heißt, mehr ist besser. Also müsste der Akteur, der 0 oder $100 kriegt, nach dem Wirtschaftsmodell, nach dem Homo economicus, dem ökonomischen Menschen, der müsste sagen, ja klar nehme ich das. Mich interessiert das doch gar nicht, ob da einer andere noch was kriegt. So, und das bedeutet sehr, sehr viel für den Umgang miteinander, aber auch mit uns selbst, dass wir bei kleinen Abweichungen von unseren Fairness-Grundsätzen oder dass wir, wenn wir unsere Fairness verletzt fühlen, nochmal in uns gehen und mal ganz klar darüber nachdenken, hey, also worum geht es denn hier eigentlich?
Das heißt, also das, was du jetzt ansprichst, ist ganz praktisch gesprochen, wenn wir in einer Situation sind, in der wir uns nicht fair behandelt fühlen.
Genau.
Also sagen wir mal ein Beispiel von Gehaltsvergleichen oder so. Ja? Dann sind wir vielleicht enttäuscht, dass unser Kollege mehr verdient oder traurig oder was das für Emotionen
auch sind. Ich werde fast dafür, noch einfachere Beispiele zu nehmen. Also was ich bei meinen Kunden oft erlebt habe, sind so Dinge wie Parkplatzvergabe. Also wer kriegt welchen Parkplatz? Oder ganz dramatisch bei, wir ziehen um und teilen die Räume neu auf. Und wie viele Quadratmeter hast du und wie hoch ist dein Gummibaum und wie groß ist die Fensterfläche?
Die Anzahl der Fenster.
Die Anzahl der Fenster und dann gibt es in vielen Gebäuden den Nord-Süd-West-Ost-Trakt und wir sind die Verlierer, weil wir in so, also diese feinen Abweichungen, ich habe wirklich große Konflikte erlebt, weil eine Mitarbeiterin einen Parkplatz zugeteilt bekam, der, wenn du es ausgemessen hast, war der 12 Meter weiter weg als der von der Kollegin. Und das war für die unfairste Behandlung des Jahres. So, also du hast Gehalt eingebracht, aber ich habe dich ein bisschen unterbrochen, weil du wolltest gerade, glaube ich, nochmal reflektieren, wenn wir dann so Unfairness erleben, dass wir dann nochmal in uns gehen.
Genau, dass wir nochmal in uns gehen, denn das wäre ja eigentlich das Interessante, wahrscheinlich für unsere Zuhörer. So, was kann man tun, wenn man eine Situation als unfair empfindet, denn das ist ja keine angenehme Emotion oder Situation.
Und da gibt es jetzt keine wirkliche Rezeptur. Ich glaube aber, dass der Verstand da schon helfen kann.
Ja, wahrscheinlich allein das Wissen darüber, dass in so einer Situation der Verstand aussetzt, also das wird mir ja helfen, zu sagen, so, jetzt frage ich vielleicht noch mal einen Freund oder eine Freundin oder einen Kollegen, wie denn die Situation tatsächlich ist, weil mein Verstand ist gerade nicht rational unterwegs.
Genau, wie würdest denn du das sehen? Wie würdest du das denn sehen? Und es müsste natürlich dann ein guter Freund, eine gute Freundin sein, die dann sagt, also Julia,
oder ein Coach,
der dann sagt, Julia, also jetzt nimm doch die 100 Dollar mit. So was geht dich der andere an? Oder dass wir uns eingestehen lernen, wie viel Neid ist denn dabei? Also Neid ist ja auch so ein Gefühl, wo was durch Fairness-Verletzungen getriggert wird und wo auch häufig der Verstand abschaltet. Also weil er oder sie irgendwie mehr ein Fenster mehr hat, wälze ich mich nachts im Bett. Also der Verstand würde sagen, ja, geht's noch. Und dann erfinden wir ja noch alle möglichen Gründe, warum wir die Helligkeit brauchen und so weiter. Aber allein der Gedanke zu wissen, dass bei selbst kleinen Fairness-Abweichungen der Verstand aussetzt, das ist schon mal eine wichtige Hilfe.
Ja, und weißt du, ich überlege auch gerade, sagen wir mal, wir haben Inhaber von Unternehmen, die uns gerade zuhören. Ich finde das sehr interessant, was das auch für einen wirtschaftlichen Schaden annimmt, wenn sich Mitarbeiter unfair behandelt fühlen. Aber natürlich für die Organisation, weil da sehr viel Zeit drauf geht, aber auch für die Mitarbeiter nicht schön, weil sie sich damit auseinandersetzen. Und wie wir gesagt haben, gibt es ja Möglichkeiten, Fairness zu schaffen. Denn vielleicht hat die eine Mitarbeiterin, um bei deinem Beispiel zu bleiben, in der Tiefgarage begründet einen Parkplatz bekommen, der etwas näher an den Aufzug ist oder so, weil sie vielleicht eine Gehbehinderung hat oder
nicht.
Das heißt, die Chance in dieser Situation ist auch, man kann Fairness durchaus schaffen, und indem man beispielsweise transparent und nachvollziehbar kommuniziert.
Ja. Beispiel, indem man Mitarbeiter beteiligt.
Ja, in dem Entscheidungsprozess
meinst du? Ich sage meinen Coaching-Klienten, meinen Führungskräften, wenn die mir erzählen, sie müssen Parkplätze vergeben, dann sage ich denen, lass es bitte den Mitarbeiter entscheiden. Und die können sich, es sperrt die in den Raum und lasst sie sich prügeln und egal. Aber in dem Moment, wo du dann den Übergriff des Chefs hast, der Chef hat gar keine Chance, Parkplätze gerecht zu verteilen. Es geht gar nicht.
Ja, dafür müsste man auch, also wir sind ja wirklich bei einem einfachen Beispiel, aber bei einem wichtigen, dafür müsste man ja auch die Gründe für bestimmte Vorlieben kennen. Ne? Es gibt ja auch, wir ziehen in ein neues Büro, wer möchte am Fenster sitzen?
Kommt das Licht von rechts oder links, wo ist die Tür? Also da ist, wo immer das möglich ist, Beteiligung ein wichtiger Punkt. Und Beteiligung heißt nicht, dass Beteiligung konfliktfrei läuft. Das ist eine Illusion. Aber wenn man sagt, ihr könnt es selber bestimmen und ich räume euch 3 Stunden Zeit ein, wo die Betriebswirtschaftler vielleicht sagen würden, wie viel Arbeitszeit geht verloren, wenn wir Mitarbeiter 3 Stunden über Parkplätze reden lassen. Ja. Aber meine Prognose ist, das holst du locker wieder ein, verglichen mit der Konfliktlage, die du erzeugst, wenn du als Chef sagst, die Frau Müller kriegt Parkplatz 17.
Ja.
Schon wenn du es aussprichst, hast du einen Konflikt.
Ja.
So.
Ja.
Und das andere ist, also das eine ist die Beteiligung, das andere ist, was deine Professorin war es, glaube ich, mit anspricht, es ist, glaube ich, wichtig, das Thema Fairness zum Thema zu machen, weil wir eben keine objektive Definition für Fairness haben. Ab und zu mal die Frage zu stellen im Einzelgespräch, aber auch im Team, hey Leute, wie fair geht es denn bei uns in der Gruppe zu? Wie war denn da das letzte Jahr? Und Klammer auf, Mitarbeitergespräche sollten solche Themen bearbeiten, weil sie direkt mit der Produktivität zu tun haben, weil Produktivität direkt mit dem Wohlbefinden zu tun hat. Damit meine ich nicht ein Liegestuhlwohlbefinden, sondern ein Schaffenswohlbefinden, das viel mit dem zu tun hat, was wir mal als Dopaminausschüttung bezeichnet haben.
Genau. In der Gehirnfolge.
In der Gehirnfolge, ja, genau. Also man müsste einfach sich mal zusammensetzen und Einzelne oder Gruppen auch fragen, wie fair geht es denn bei uns zu?
Sehr so. Spannend. Ja.
Und wenn man ein Klima der Offenheit schafft, da könnte man auch mal drüber reden, wie das geht und ob das geht, dann werden die Leute schon sagen, also was ich ziemlich unfair fand, lieber Chef, war damals im Februar die Parkplatzvergabe. So. Ansonsten läuft es gut und ich habe mich auch daran gewöhnt. Also man darf, glaube ich, als Vorgesetzter vor solchen Themen keine Angst haben. Also viele Vorgesetzte, die ich hier berate, das sagen sie nicht öffentlich, aber das sagen sie hier, haben dann auch, Angst ist vielleicht zu stark, aber Befürchtungen, ja, wenn ich so einen Prozess anspreche, dann kriege ich ja viele Konflikte und die lasse ich doch lieber mal unausgesprochen. Und da möchte ich allen Vorgesetzten den Mut machen, sprecht's an.
Der Konflikt ist eh schon da.
Der Konflikt ist schon da. Und die Idee, also eine Idee ist komplett falsch. Die Idee, da könnte ich schlafende Hunde wecken, weil diese Hunde nicht schlafen. Die sind hellwach von früh bis abend.
Ja, ja, und dadurch entsteht vielleicht auch so eine toxische Stimmung, ne? Die so ein bisschen brodelt. Und
genau. Ja. Ja, Julia, also das war ja mal wieder ein super spannendes Thema.
Ja.
Und ich glaube, wir haben die Kernpunkte erreicht.
Oder ja, ich denke, vielen Dank für deine Gedanken zum Thema Fairness. Ich finde ja noch das Thema Schaffenswohlbefinden, hast du es gerade genannt. Das würde ich auch gerne zu einer Folge machen, denn das finde ich sehr spannend. Und ansonsten ja, fand ich spannend, darüber zu sprechen, was denn Fairness eigentlich ist. Und was ich super, super spannend finde, ist das Wissen darüber, dass unser Gehirn nicht mehr rational funktioniert, wenn wir uns unfair behandelt fühlen. Und ich glaube, dass wenn man dieses Wissen hat, dann kann man selbst ganz anders mit Situationen umgehen, aber vielleicht auch die Reaktion anderer besser nachvollziehen, wenn es wenn es um das Thema Fairness geht. Also Heinz, vielen Dank für unser Gespräch.
Gerne.